Schön, euch zu sehen. Bevor wir in unsere Bibelstelle einsteigen, möchte ich mit euch beten. Wir beten zusammen. Wer möchte, kann aufstehen dazu. Guter Vater im Himmel, du großer, mächtiger Gott, ich danke dir, Herr, für heute, dass du uns zusammengeführt hast, dass du uns ja auch jetzt zu uns sprechen willst. Ich bitte dich, Herr, nimm all das von uns weg, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind, dass wir offen sind für deine Worte, für deinen Geist, für dein Wirken. Dass wir ganz für dich da sind, Herr. Stärke uns, korrigiere uns, rüste uns aus zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ich habe schon die letzten Wochen gesagt, dass wir euch anbieten, für eine Andacht, wenn ihr mal morgens oder abends Bibel lest, einfach ein paar Denkanstöße durch Fragen zu bekommen für den Kapitel, das nächsten Sonntag dran ist. Das ist jetzt hier in diesem Zettel. Die Gelegenheit habt ihr. Heute will ich mich in dieser Stelle auf drei Begriffe konzentrieren. Die sind sehr unterschiedlich, aber ihr kennt sie alle. Zwei dieser Begriffe sind positiv, ein Begriff ist negativ. Die drei Begriffe sind Neid, Mut und Freude. Man fragt sich vielleicht, was sie alle miteinander zu tun haben, aber das wird auf jeden Fall in der Geschichte deutlich. Wir fangen mit dem Neid an, denn als die Geschichte losgeht in Kapitel 5 der Apostelgeschichte, da ging es gerade, letzte Woche hatten wir es auch in ein Ehepaar, das war wirklich eine ernste Geschichte, weil sie ihr Leben verlassen haben oder gelassen haben, selbst verschuldet, sie sind gestorben. Alle waren schockiert, aber es führte nicht dazu, dass sie nichts mehr gemacht haben, sondern es gab einen richtigen Aufbruch. Menschen wurden geheilt, überall haben die Apostel Dinge gemacht, die viele Leute aufgeregt haben. Es hörte sich an wie das, was am Anfang bei Jesus Christus geschah. So viel los war. Nun waren es die Apostel, die im Namen Jesus gehandelt bzw. auch gesprochen haben. Es führte sogar dazu, dass Menschen nicht nur in Jerusalem, sondern an den Orten um Jerusalem herum alle ihre kranken Leute gebracht haben, um geheilt zu werden. Und es klappte. Ist super, oder? Der Arzt wird arbeitslos. Aber es gab eine Gruppe, die das nicht so super fand. Wir lesen in Apostelgeschichte 5. Diese Geschehnisse weckten den Neid von den hohen Priester und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer. Und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Neid, hier begegnen wir Neid. Andere Übersetzungen sagen zum Beispiel hier Eifersucht. Schlachter sagt es, Elbefelder sagt es. Eifersucht, Neid. Und als ich gemerkt habe, dass beide Begriffe vorkamen, habe ich mir überlegt, okay, Ist das eigentlich das Gleiche? Neid, Eifersucht? Was denkt ihr? Ich frage euch erstmal. Gibt es einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht?
Eifersucht kann positiv sein.
Eifersucht kann positiv sein. Inwiefern?
Liebevoll gemeint, dass ich gucke, dass meine, dass meine Frau von mir begehrt wird und nicht von anderen.
Okay.
Also in der Bibel wird Neid als Sünde bezeichnet und Eifersucht sich kaum auf ein Merkmal von Gott.
Okay.
Kannst du jetzt wiederholen? Achso, ich dachte, in der Bibel wird Neid als Sünde bezeichnet und Eifersucht. Sucht ist aber auch ein Merkmal von Gott oder Gott wird auch
ja, Gott von sich selbst sagt, ja. Okay. Ich habe gedacht, okay, sicher zu sein, guckt man doch im Internet. Habe ich gegoogelt. Neid und Eifersucht. Da habe ich eigentlich mehrere Seiten gefunden, wo die es in etwa das Gleiche sagen. Sie sagen, Neid entsteht dann, wenn ein anderer etwas besitzt, das man selbst unbedingt haben möchte. Das ist Neid. Man hat es nicht, der andere hat es und ich wollte es schon immer haben. Es ist eigentlich auch das, was die 10 Gebote kennen wir ja. Das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren. Deines nächsten Haus, Frau, Rind, Esel, Hühner, was auch immer. Das spricht gegen Neid. Und sie haben den Unterschied gemacht und gesagt, Eifersucht dagegen tritt auf, wenn man bereits etwas hat, aber man könnte es verlieren. Dabei nennt man Verlustangst bei Eifersucht. Der Unterschied ist eigentlich hier in diesem, also mit dieser Definition, einer hat etwas, der andere hat es nicht. Einer hat etwas, hat Angst, es zu verlieren, der andere hat es nicht, will es unbedingt haben. In Galaterbrief, was wir beim Gemeindewochenende betrachten werden, werden wir sehen, beide werden beschrieben als ein Werk des Fleisches. Eifersucht und Neid. In diesem Fall hätte ich auch meine Schwierigkeiten, das zu übersetzen, weil die Bibel dieses Wort nicht so eindeutig ist im Griechischen. Denn auf der einen Seite, die Sadduzäer und Pharisäer waren die anerkannten Lehrer, die hatten das Sagen. Und sie sehen in den Aposteln eine Gefahr, dass sie ihr Ansehen, ihre Anerkennung als Lehrer verlieren. Andererseits könnte man auch sagen, dass sie nie so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wie die Apostel jetzt bekommen. Und waren deshalb neidisch, weil sie das eigentlich wollten, dieses Ansehen. Aus welchem Grund auch immer, hat das ihr Handeln bestimmt. Ich fand es immer interessant, also jedes Mal, wo ich Bilder gesehen habe, die Leute gemacht haben oder gezeichnet haben von Pharisäern oder Sadduzäern oder Priestern, Da sahen sie so aus. Ja? Also solche Leute würde ich nicht unbedingt zuhören wollen. Also wenn, überleg mal, okay? Sehen die sehr vertrauensvoll aus? Naja. Es ist leicht, jetzt auf diese jüdischen Führer zu schauen und den Kopf zu schütteln und sagen, okay, Mann, was waren das für böse Menschen? Oh Mann, das ist nicht unbedingt falsch. Aber es birgt in sich eine Gefahr, dass wir uns von ihnen unterscheiden und sagen, die tun das, wir nie. Wenn wir an diese auch denken, jetzt müssen wir die Frage stellen, wann sind wir heute in der Gefahr, dass das auftaucht in uns? Wann sind wir gefährdet? In der Gefahr, neidisch zu sein. Frag euch, was denkt ihr? Wann ist die Gefahr für dich am größten?
Ich denke, das ist bei jedem auch anders. Also der eine sehnt sich nach dem Haus, nach Sicherheit. Mhm. Und der andere, also da hat jeder nur seinen eigenen runden Punkt. Mhm.
Als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich an eine junge Frau, die wir kannten vor Jahren. Wir haben, Cindy und ich beide, mit ihr die Bibel gelesen, über Jesus geredet. Und sie fand das alles toll, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, sie lebte in einer Familie, die sie nicht viel Geld hatte. Und sie hatte eine Erinnerung, etwas im Kopf, so fest eingebrannt. Eines Tages war sie mit dem Fahrrad unterwegs und hat gesehen, wie ein junges Paar, ganz edel gekleidet, aus einem sehr teuren Auto stiegen und lachten und waren herzlich. Und sie sagte, oh, das wäre so schön, das zu haben. Und das wollte sie unbedingt haben. Das war ihr Ziel. Und es war in gewissem Sinne Neid auf das, was sie haben, aber auch den Wunsch, das zu haben. Und das trieb sie mehr als den Wunsch, Gott zu kennen. Und wir haben ja auch heute, man redet, ich habe immer wieder das Wort gehört, Neidkultur. Kennt ihr das? Ja? Ja, also materiell, dass manchen geht es besser als anderen. Und die weniger haben, also es ist fast das Ziel von manchen Leuten, das Neid in ihnen zu erwecken, damit sie mitmachen. Von den, ob es Parteien sind, Vereine, was auch immer. Und als ich noch, also ich habe auch überlegt, okay, wie sieht es aus in meinem Leben? Da muss ich an eine Geschichte denken, das ist jetzt eine Weile her, lange Weile her. Ich war als junger Mann nach Deutschland gekommen und habe zuerst mit Jugendarbeit angefangen. Viel mit Jugendlichen getan und wir hatten ein großes Treffen mit 150, 200 Jugendlichen. Und wo ich beim dritten Mal mitgearbeitet habe, oder weiß ich, vierten Mal, weiß ich nicht, habe ich mir gedacht, okay, eigentlich das, was die da vorne sagen, könnte ich viel besser machen. Ich habe es nur gedacht. Ja, nicht gesagt. Ja. Und dann ein Jahr nachdem, also nach dem einen Treffen, da gab es die Planung für das nächste Treffen und da rief einer an, hat eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, wir haben eine Aufgabe für dich, wir würden gerne mit dir darüber reden. Und habe ich ja, okay, jetzt endlich haben sie erkannt. Ich habe mich schon gesehen, wie ich da vorne stehe und dieses Thema bespreche so gut. Und dann haben wir miteinander gesprochen am Telefon. Er sagte, ja, wir dachten, vielleicht könntest du sehr gut die Aufgabe machen. Und zwar brauchen wir jemanden, der die Verantwortung übernehmen könnte, den Küchendienst einzuteilen. Damals in Jugendherbergen mussten vielleicht manche Leute in meinem Alter, können sich erinnern, mussten die Gäste der Jugendherberge mit dem Abwasch helfen. Ja, also, und sie wollten, dass ich helfe in der Küche. Nicht unbedingt, was ich mir vorgestellt habe. Seitdem bin ich überzeugt, dass Gott einen Sinn für Humor hat. Ich stelle mir vor, dass er schmunzelt, gerade in der Zeit, wo ich telefoniert habe. Ja, denn ich musste erkennen, als ich darüber nachgedacht habe, ja, es war Neid, ich wollte unbedingt das haben. Und sah kritisch auf die Menschen, die es hatten, weil ich meinte, ich könnte es besser. Aber es ging um Ansehen, nicht unbedingt um das, was sie gesagt haben. Und das große Problem in Neid und Eifersucht ist erstens das, was dieses Bild ausdrückt. Es geht um mich. Ich habe mehr verdient. Ich habe Besseres verdient. Was ich habe, soll kein anderer haben. Warum bekomme ich die Anerkennung nicht? Und das zweite Problem hängt eigentlich damit zusammen, ist, dass wir im Grunde genommen Menschen suchen in der Anerkennung, in dem Ansehen, in dem, was andere sagen, suchen wir unseren Wert. Und wenn wir positive Rückmeldungen bekommen und Anerkennung bekommen, dann fühlen wir uns wertvoll. Wenn wir das nicht bekommen, fühlen wir uns minderwertig. Wir machen uns selbst unser Wert unabhängig davon, was andere denken. Wobei hat Gott unser Wert, uns Wert gegeben, als er uns geschaffen hat. Und es macht uns nicht wertvoller, was andere denken, denn wir sehen in Gottes Augen immer wieder. Immer wieder. Muss ich uns sagen. Wir haben diese Sicherheit in Gott, dass wir wertvoll sind. Diese Sicherheit hatten die Pharisäer und Sadduzäer nicht. Und deshalb, das war auch ihr Streben nach Macht. Sie wollten Macht und Ansehen haben, weil sie sich wertvoll fühlten. Deshalb haben sie die 12 Apostel verhaftet. Deshalb haben sie solche schräge Blicke auf die. Und das führt uns zu dem Nächsten. Wie reagieren wir auf diesen Neid? Wie reagieren wir auf, wenn andere neidisch sind? Manchmal ist die Reaktion einfach, mutig zu sein. Und das sehen wir in den Aposteln, als sie bedroht wurden. Das ist jetzt das zweite Mal, dass sie bedroht wurden. Wir lesen Apostelgeschichte 5, Verse 28 bis 32. Anschließend bitte auch auf Russisch. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Sagte der Hohepriester. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt. Den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhört und ihm den Ehrenplatz an seine rechte Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Russisch bitte. Man muss sich die Lage vorstellen. Das sind 12 einfache Leute. Und da ist ein, weiß nicht, wie es aussieht, aber das sind 70, 75 Leute um sie herum, als fast wie ein Gericht. Die mächtigsten Männer im Land. Und sie müssen vor denen Rechenschaft ablegen. Und ich finde es interessant, weil was der Hohepriester hier sagt, ist im Grunde genommen, glaube ich ungewollt, ein Kompliment. Die haben es geschafft, dass Jesus Christus bekannt wird im ganzen Jerusalem. Ja, für sie war das ein Kompliment. Wow, unsere Arbeit ist gut. Fand er aber nicht gut. Ganz im Gegenteil. Und die Reaktion, das, was hier wir hier sehen, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eine Erhörung von einem Gebet. Wenn wir uns daran erinnern, vor 2 Wochen hatten sie gebetet. Und nun, höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Gib deinen Dienern Mut. In der Drohung. Nun stehen sie da und stellen klar und machen das klar, dass ihnen das Gehorsam Gott gegenüber wichtiger ist, als was all diese wichtigen Leute sagen. Und sie scheinen hier wirklich keine Angst zu haben. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, okay, da kam eine Frage. Heißt es, mutig sein, heißt es, dass man keine Angst hat? Ohne Furcht? Was denkt ihr? Ist das ein Widerspruch, dass man beides hat? Mut und Angst? Matthias?
Es gibt von Mutter Teresa, meine ich, einen Spruch oder einen Ausdruck. Mut ist Angst.
Okay.
Mut ist auch Kraft, weiterzugehen.
Okay.
Nach hinten zu schauen,
mich nicht entgegen zu lassen. Ja, in der Angst vielleicht auch. Oder trotz der Angst. Okay. Wir können nicht immer bestimmen diese Angst in uns.
Ich denke, Angst ist, es ist eine Reaktion oder ein Gefühl, das hochkommt, und Mut ist eine Entscheidung.
Okay.
Ich fühle ihn nicht, wenn ich den machen muss oder darf.
Okay. Okay, definitiv, ja. Die Angst ist ein Stoppschild. Es sagt Stopp. Man kann stoppen, aber dann die Frage, geht man weiter? Und das ist der Mut, den man aufnimmt, weiterzugehen. Und ich denke, was einfach hier, was klar ist, ist, dass wenn wir Gott darum bitten, als seine Kinder uns Mut zu schenken, dass er solche Gebete erhört und gern hört. Und das ist hier ein Nachweis davon. Und das bringt mich zu dem letzten Begriff, Freude. Bis jetzt haben wir wenig Freude gesehen. Saure Äpfel in den Priestern, aber auch mutige Leute. Die Priester und Sadduzäer waren so sauer auf diese Worte, die Petrus gesagt hatte, dass sie sofort umbringen wollen. Und da gab es einen weisen Mann, Gamaliel hieß er. Er sagte, Moment. Und sagte im Grunde genommen, wenn ihr Werk von Menschen ist, dann wird es scheitern. Wenn es von Gott ist, dann werdet ihr es eh nicht stoppen können. Und sie sagen, okay. Scheint okay zu sein. Und so rücken sie von der Idee ab, sie umzubringen, aber sie wollen sie nicht einfach freilassen. Das ist blöd für sie. Für sie, nach ihren Drohungen, da muss was dahinter sein. So steht, man rief die Apostel wieder rein, dann schlugen sie sie und verbot ihnen nochmals unter Berufen auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin, Tag für Tag, im Tempel, in Privathäusern, verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Russisch, bitte. Wenn man mit Schläge damals bestraft werden sollte, da gab es meistens einen Stock, den man Menschen auf den Rücken gehauen hat. Und es war so, dass im Gesetz es vorgesehen war, wenn es so passieren sollte, dass man 40 Mal geschlagen werden kann, bis zu 40 Mal. Und bis dahin haben sie gesagt, okay, wir wollen sicher sein, dass wir dieses Gebot nicht übertreten. Also nehmen wir einen weg, weil sie uns verzählt haben. Also war immer 40 minus 1, 39 Schläge auf den Rücken. Und sie waren nicht zimperlich. Also das sind Berichte davon, dass Menschen gestorben sind darin. Und dennoch, mit einem so stark schmerzenden Rücken, gehen sie raus mit Freude. Also natürlich nicht Freude, dass sie diese Schläge bekommen haben. Schön, dass ich die Schmerzen habe, nein. Aber sie haben selbst erlebt, mit eigenen Augen gesehen, wie ihr Herr auch gelitten hat für sie. Und waren bereit, darauf einzugehen. Und man muss sich ja vorstellen, sie kriegen diese Schläge, ja, 39 Mal. Und dann werden die von den Wachleuten rausgenommen. Und die Wachleute kommen zurück und sagen, okay, waren sie einsichtig? Haben sie wohl? Nein, sie haben sich gefreut. Muss man sich vorstellen. Ich glaube, das haben sie nicht jeden Tag gesehen, wenn Schläge verpasst wurden. Menschlich gesehen macht es hier keinen Sinn, dass sie Freude hatten. Eigentlich warst du dazu gedacht, dass man Scham oder Schande empfindet. Das war als Schande gesehen, wenn man Schläge bekommen hat. Und Freude verbinden wir natürlich mit etwas, was Gutes passiert. Freude, da ist was Gutes passiert, aber Jesus sagt auch etwas in der Seligpreisung, schon am Anfang seines Wirkens. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Böses gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Schaffen wir es, eine Freude zu haben, die diese Welt nicht verstehen kann? Und zu freuen, auch wenn die Welt sagt, du sollst traurig sein? Das ist unsere Aufforderung. Das ist Gott. Da freut sich Gott, dass wir das schaffen. Und so, zum Schluss, möchte ich euch bitten, diese Woche an diese drei Begriffe zu denken. Neid, natürlich verbunden mit der Frage, ob es in uns ist und wie wir das loswerden können. Mut ist, einfach um für Jesus einzutreten, da wo wir sind und dafür zu beten. Und Freude, also natürlich nicht nur Freude, wenn es uns wir schwer haben, sondern einfach Freude ist eigentlich ein Frucht des Geistes. Ein Merkmal von Christen. Freude. Und da haben wir, glaube ich, alle viel von den Aposteln, was wir lernen können. Lass uns beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, für all das, was wir von dir bekommen. Danke, dass wir in einem Land leben, wo wir diese Bedrohungen nicht so sehr haben wie die Aposteln damals. Aber Herr, schenk uns den Mut, einfach für dich einzustehen, nicht zu schweigen von dem, was wir bekommen haben und erkannt haben. Der Mut kommt von dir, Freude kommt von dir, all das, und schenk uns das bitte. Auf dass wir ein Licht für dich sind in dieser Woche, jeden Tag. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte alle einladen, Gemeinschaft. Nachher, es gibt Kaffee, es gibt Essen. Alle sind eingeladen. Wir haben aber auch ein besonderes Ereignis. Wir haben Frank will sich heute taufen lassen, und wer möchte, kann gleich rübergehen mit in dem Schwimmbecken für die Taufe. Okay, wer einfach lieber aushelfen will, kann auch das Essen Mittagessen vorbereiten, natürlich. Ist kein Zwang. Ja, also, dann wünsche ich alle einen gesegneten Tag und eine gesegnete Zeit zusammen. Gleich geht's los, in ein paar Minuten. Für die, die wollen.